Heute bei «Apropos». Ein Putsch plant mitten in Deutschland.
Razzien gestern in ganz Deutschland. Das war einer der größten Einsätze in der Geschichte der Bundesrepublik, und zwar gegen ein mutmaßliches Netzwerk aus Rechtsextremisten und sogenannten Reichsbürgern.
Vor gut einer Woche sind bei einer grossen Razzia in Deutschland 25 sogenannte Reichsbürger und Reichsbürgerinnen verhaftet worden. Eine Gruppe von radikalen und gewaltbereiten Menschen, die einen Umsturz der Demokratie wollen. Seither kommen immer neue Details an die Öffentlichkeit. Sie haben Waffen gehortet, vorgehabt, den Bundestag in Berlin zu erobern und unter dem Kommando von einem Prinz einen Staatsstreich geplant.
Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Grundordnung unter Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen.
Wie kann das sein, dass sich diese Menschen praktisch unbemerkt so radikalisieren können? Und was heisst das für eine Gesellschaft, wenn nur wenig gefehlt hat für so einen Anschlag auf Demokratie? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Ich bin verbunden mit dem Jörg Schmidt in Deutschland. Er ist leitender Investigativredaktor bei der Süddeutschen Zeitung und eine von mehreren Personen, die an einer grossen Recherche zu der Reichsbürgerszene beteiligt waren. Hallo Jörg.
Guten Morgen.
Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Heinrich XIII, Prince Royce, and the successor of an ancient German dynasty that can be traced back to around 900 AD.
Jörg, fangen wir an mit dem an, mit dem Heinrich XIII, Prinz Royce. Wir gehörten da 2019 bei einem Auftritt in Zürich.
In the following 10 minutes, I would like to talk about the causes of abolishing the monarchy and the suffering that came with it.
Die Veranstaltung hat sich World Web Forum genannt. Wer ist der Mann?
Ja, das ist der Spross eines alten Adelsgeschlechts in Ostdeutschland, der aber die ganze Zeit in Frankfurt gelebt hat, vor allen Dingen als Immobilienunternehmer sehr erfolgreich war. Man weiß nicht, wann er sich radikalisiert hat, aber er hat versucht, nach der Wende in Deutschland seine Besitztümer in Ostdeutschland wiederzubekommen, hat dort viel geklagt, hat all diese Verfahren verloren, weil die Rechtslage eigentlich damals sehr eindeutig war, und hat sich offensichtlich darüber radikalisiert, indem er einfach festgestellt hat, er kommt gegen diesen Staat nicht an und er möchte doch so gerne seine ganzen Besitztümer zurück. Das ist sozusagen seine Grundposition gewesen. Und da hat er sich offensichtlich im Laufe der Jahre radikalisiert und immer weiter gegen diesen Staat gestellt, weil er sich von dem Staat der Bundesrepublik Deutschland schlecht behandelt fühlt.
Also eigentlich ein Anhänger von der Monarchie, wie sie irgendwie früher mal in Deutschland existiert hat.
Ja, ich glaube, er hätte am liebsten wieder ein Königreich. Er hat auch in verschiedenen Reden davon gesprochen, dass es den Leuten in Ostdeutschland viel besser gegangen wäre unter der Regentschaft seines Großvaters. Der hätte alles geregelt, da hätten die Leute hingehen können, er hätte Probleme gelöst. Wo sollten die Leute heute hingehen in dieser Demokratie? Zu den Abgeordneten, da würde ja nichts passieren. Also der hat tatsächlich solche Monarchieträume geträumt.
Und wie wirkt der Mann gegen aussen? Also wie adlig ist so sein ganzes Auftreten?
Naja, der ist schon ein klassischer Adeliger, immer tadellos gekleidet, Ton in Ton, mit Einstecktüchelchen, hatte in seinem Umfeld in Frankfurt einen tadellosen Ruf, galt als nett, ansprechend, charmant, durchaus für sich einnehmend. Er hat eine Tochter, eine behinderte Tochter, um die er sich wohl sehr rührend gekümmert hat. Also der hatte schon eigentlich ein ganz gutes Image, und alle Leute, die in seinem Umfeld das jetzt nicht unmittelbar mitbekommen haben, aber die ihn so von außen kannten, sind quasi aus allen Wolken gefallen, weil sie nicht gedacht hatten, dass dieser nette Mensch einen Putsch gegen die Republik plant.
Punkt 6 Uhr morgens dringen die Polizisten des Spezialeinsatzkommandos in das Jagdschloss der Reußen bei Bad Lobenstein ein. Höchste Alarmbereitschaft, denn das Bundeskriminalamt vermutet Waffen bei den Beschuldigten.
Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wurden 25 Menschen festgenommen. Unter anderem auch der in Thüringen bekannte Heinrich der 13., Prinz Reuss.
Vor gut einer Woche ist ja das Bild von dem Prinz Reuss durch die deutschen und auch durch die internationalen Medien gegangen. Was ist genau passiert?
Naja, die deutschen Sicherheitsbehörden sind einer Gruppe auf die Spur gekommen, die sich um diesen Prinzen gebildet hat, seit ungefähr anderthalb Jahren. Die sind relativ früh auf den Radar der Ermittlungsbehörden hier gekommen. Es gab zuvor eine andere Gruppe, die vorhatte, den Gesundheitsminister Lauterbach zu entführen. Und bei den Ermittlungen gegen diese Gruppe stieß man auf einen ehemaligen Bundeswehrsoldaten, der mit jemand aus dieser Gruppe kommuniziert hat. Und da wurden die Ermittlungsbehörden stutzig, weil auf dessen Telefon, den hatte man durchsucht, aber durchaus als Zeugen, und da hatte man auf den Mobiltelefonen Bilder des Parlamentsgebäudes in Berlin gefunden. Und da ist man hellhörig geworden, hat gesagt, steckt da womöglich was anderes hinter, und ist dann quasi auf diese zweite Gruppe gestoßen. Und mit jeder Woche hat sich, die haben dann Maßnahmen gemacht, Telefonüberwachung, haben die Leute observiert, und sie haben festgestellt, dass mit jeder Woche diese Gruppe größer wurde. Und so sind immer mehr unterschiedliche Behörden in diese Ermittlungen eingebunden worden, verschiedene Landeskriminalämter, verschiedene Landesverfassungsschutzämter. Letztlich hat der Generalbundesanwalt in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen, als man festgestellt hat, dass da womöglich Gefahr bestand für einen Sturm auf das Parlament. Und dann hat man halt einfach zugeschlagen, bevor die Gruppe aktiver werden konnte.
Was heißt das, zugeschlagen? Was ist da passiert?
Ja, es gab wohl die größte Razzia, die es in der Geschichte Bundesrepublik gegeben hat, mit fast 3000 Beamten. Es sind 162 Objekte und Wohnungen durchsucht worden. Es gibt 25 Beschuldigte, die direkt inhaftiert worden sind. Auch zwei im Ausland, einer in Österreich, einer in Italien. Und es gibt momentan insgesamt 54 Beschuldigte in dem Verfahren. Die Zahl wird aber wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch eher steigen.
All die Personen, die jetzt verdächtigt sind oder auch festgenommen worden sind, die kommen ja aus der sogenannten Reichsbürger-Szene. Was heisst eigentlich genau Reichsbürger?
Naja, Reichsbürger sind in erster Linie, nennen sich Leute, die die Bundesrepublik Deutschland und das demokratische System hier ablehnen. Und zwar radikal. Sie lehnen das ab aus verschiedenen Gründen. Einer, der immer wieder genannt wird, ist, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland keinen Friedensvertrag gegeben hat. Weder mit Russland noch mit den westlichen Alliierten. Und dass sie deshalb die Bundesrepublik als Staat nicht anerkennen, sondern sozusagen nur als Vehikel der Alliierten bis heute sehen. Das heißt, für die gilt Deutschland in den Grenzen wahlweise 1918 oder 1937. Man sieht das immer daran, dass sie als Fahne, als Symbol ihrer Gesinnung eben nicht Schwarz-Rot-Golde-Fahne aufhängen, sondern im Prinzip die alten Reichsfahne des Kaiserreichs, und hängen natürlich sehr in dieser Ideologie drin. Und es gibt in Deutschland, das kann man dazu sagen, die Behörden schätzen die Anzahl dieser Reichsbürger ungefähr auf 23.000. Interessant ist, dass viele davon eher in Ostdeutschland sitzen.
Einer von den Personen, der eben festgenommen worden ist, ist ja der Prinz Reuss, wo wir am Anfang von ihm geredet haben. Was war seine Rolle in dieser ganzen Szene?
Na, der Prinz ist in dieser Szene so ein bisschen was wie eine Ikone geworden. Nicht zuletzt durch seinen Auftritt in Zürich, diesem Forum, wo er für Außenstehende eine sehr wirre Rede gehalten hat.
The initiation was to use the state of war to drive the expulsion of the Jewish population in order to.
In dieser Rede hat er zum Beispiel behauptet, dass das jüdische Finanztum die Monarchie abgeschafft habe letztlich, dass der Erste Weltkrieg angezettelt worden sei von Freimaurern, dass die Bundesrepublik eigentlich kein demokratischer Staat ist und hat gegen die Institutionen eigentlich zu Leder gezogen.
Germany, up until this day, due to the lack of the peace treaty, is being controlled based on the administrative structures installed by the Allies after World War II.
sehr wirre Rede gewesen, die aber in diesem Reichsbürgermilieu auf fruchtbaren Boden geflossen ist. Und man hatte plötzlich jemand, den man quasi als Aushängefigur, als Ikone dieser Szene aufbauen konnte. Das ist sehr subversiv geschehen. Da hat sich dann eine Gruppe zusammengefunden um diesen Prinzen. Der Prinz war angedacht als tatsächlich Staatsoberhaupt nach einem möglichen Staatsstreich. Was viel gefährlicher ist und viel problematischer ist, ist ein Teil der Gruppe, die sich da rumgruppiert hat. Die besteht nämlich aus ehemaligen Angehörigen der deutschen Bundeswehr und hier besonders der ehemalige Mitglieder von Spezialkräften, wie dem Kommando Spezialkräfte in Calw. Das ist sozusagen die deutsche Eliteeinheit. Und zum Beispiel Fallschirmjägern, also durchaus Elitesoldaten, durchaus Leuten, die wissen, wie man mit Waffen umgeht.
Also man hat militärisch erfahrene Menschen in dieser Gruppe. Gleichzeitig haben wir auch den Prinz Reuss, wo man nach einem Staatsstreich einsetzen als neues Oberhaupt. Was ist denn genau in dieser Gruppe geplant gewesen?
Naja, ich glaube, wohin es letztlich hinauslaufen sollte, war gar nicht so klar. Aber was man schon gemacht hat, man hat schon alle möglichen Posten verteilt. Also es war klar, der Prinz sollte sein Staatsoberhaupt werden. Dann wurden Posten besetzt, zum Beispiel das Justizministerium sollte übernommen werden von einer ehemaligen AfD-Abgeordneten, die Richterin ist. Es sollte von einer Ärztin, soll das Gesundheitsministerium übernommen werden. Also im Prinzip waren schon ganz viele Ministerposten durchgeplant. Und neben diesem Rat, diese Regierung, sollte es sozusagen einen Regierungsarm geben und eben einen militärischen. Und diesen militärischen Arm sollte ein ehemaliger Oberst des KSK leiten. Und der sollte sozusagen mit dem Aufbau einer neuen Armee betraut werden und gleichzeitig mit dem Aufbau von Heimatschutzverbänden, also tatsächlich bewaffneten Einheiten. Das heißt, es gab sozusagen in dieser Struktur einen Regierungsarm und einen militärischen Arm. Und dieser militärische Arm, das ist auch ganz interessant, dafür sind sogar schon neue Uniformen in Auftrag gegeben worden und offensichtlich teilweise schon fabriziert worden.
Es war ja doch immer wieder die Rede von einem sogenannten Tag X. Was war mit dem gemeint?
Und der Tag X war der Tag gemeint, an dem man das Parlament in Berlin stürmen wollte, durch diese ehemalige AfD-Abgeordnete. Die hatte offensichtlich noch Zugangsberechtigungen zum Parlament und mit deren Hilfe sollte eine bewaffnete Einheit ins Parlament eindringen, Abgeordnete festnehmen, in Handschellen abführen. Und das sollte quasi der Beginn des Staatsstreichs. Man hat dann gehofft, und das zeigt eigentlich, wie wirr diese Gruppe war. Man hat quasi gehofft, wenn man diese Aktionen macht und das dann im Radio irgendwo verkündet, dass dann die ganze Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland dankend aufschreien würde und ihnen sofort folgen würde und quasi man einen neuen Staat ausrufen könnte.
Aber von außen betrachtet wirkt vieles irgendwie wirr. Auch bizarr, zum Beispiel das, was du erwähnt hast, mit den Uniformen, die man da schon bestellt hat. Wie real ist denn aber die Gefahr gewesen, dass jetzt so ein Anschlag zum Beispiel auf den Bundestag tatsächlich hätte gelingen können?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich zum ersten Mal die Namen gehört habe und mir die Leute angeguckt habe, habe ich gesagt, was ist denn das für ein Operettenregime oder was ist denn das für eine spinnerte Idee? Also sie haben einen Prinzen, der in seiner eigenen Familie als Wirrkopf gilt. Sie haben einen ehemaligen Fallschirmjägeroberst, der sich immer wieder in Verschwörerforen rumtreibt. Sie haben andere Armeeangehörige, der einen Waldschrat ist, mehr oder weniger, und Survival-Trainings anbietet. Sie haben einen anderen Oberst, von dem sie wissen, dass er irgendwie Vollalkoholiker ist. Das heißt eigentlich, mit so einer Truppe kann man eigentlich nicht viel Staat im wahrsten Sinne machen. Das Problem ist, dadurch, dass sie relativ oder eine kleine Gruppe hoch ausgebildeter ehemaliger Militärs haben, man muss sich nur die mal vorstellen, und das war dann das, wo mir in der Situation eigentlich bei den Recherchen ganz anders geworden ist, dass so eine Truppe hochtrainierte oder Leute, die wissen, wie sie mit Waffen umgehen und die wissen, wie man sie anwendet, tatsächlich in ein Parlament eindringt. Alleine diese Bilder sind natürlich irgendwie fatal. Wir erinnern uns an den Sturm des Kapitols. Wir erinnern uns auch an die Bilder vor dem Reichstag, die es vor einem Jahr oder so oder anderthalb Jahren gab, wo mal nur Demonstranten sozusagen auf die Stufen des Reichstags gelangt sind. Das sind natürlich irgendwie verheerende Bilder für eine Demokratie. Und man mag sich nur mal vorstellen, dass diese Gruppe es tatsächlich geschafft hätte, in den Bundestag einzudringen, womöglich dort irgendwie auf Leute zu schießen. Es hätte Verletzte oder Tote gegeben. Also da ist die Gefahr sozusagen, die Terrorgefahr schon relativ alt gewesen. Das ist jetzt nicht ein Versuch von einer Rentnergang, die man irgendwie belächeln kann, da irgendwas zu übernehmen, sondern ich glaube, dass in dem Augenblick, wo da Schusswaffen zum Einsatz gekommen wären, die Gefahr nicht eines Umsturz da gewesen wäre, aber dass das natürlich eine verheerende Aktion geworden wäre.
Eben, wir erinnern uns alle auch an die Bilder vom Sturm vom Kapitol, vom Bundestag und so weiter. Inwiefern sind denn auch die Reichsbürger jetzt gerade so ein bisschen eben Ausdruck von so einer neuen, radikalisierten und auch internationalen Szene?
Nee, ich glaube, international sind sie nicht, aber diese Gruppe ist ja nicht so richtig homogen. Das ist eine Mischung aus Reichsbürgern, QAnon-Leuten, Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern. Und das ist so eine ganz eigenartige Melange, die sich eigentlich in der Corona-Zeit gebildet hat. Man trifft diese Leute eigentlich auch auf Corona-Demos. Da werden genau die gleichen wirren Thesen vertreten und die Leute rennen mit diesen Thesen durch die Gegend. Und ich glaube, dass auch die Phase war, in der sich diese Gruppe eigentlich radikalisiert hat.
Vielleicht können wir noch schnell darauf schauen, wie genau die Radikalisierung abgelaufen ist. Was sind so die Mechanismen quasi hinter dem Ganzen gewesen? Wie sind all die Leute, eben jetzt zum Beispiel auch gerade die aus diesen militärischen Elitekreisen, in die Szenen hineingekommen?
Davon weiß man bislang noch relativ wenig. Was man weiß, ist, dass als sie zusammengefunden haben, sie sehr konspirativ vorgegangen sind. Also sie haben über Satellitentelefone kommuniziert, sie wussten oder haben durchaus gefürchtet, dass sie abgehört werden. Das heißt, man hat gesagt, lass uns das nicht am Telefon besprechen. Es gab ab Februar 2022 regelmäßige Treffen beim Prinzen. Der hat noch so ein kleines Schlösschen da in Ostthüringen. Dort hat sich dieser Rat quasi schon getroffen und hat das vorbereitet. Es gab auch, und das weiß man auch aus den Telefonüberwachungen, durchaus in dieser Gruppe unterschiedliche Auffassungen. Es gab ja mal zwei Daten, an denen dieser Umsturz stattfinden sollte. Da ist nichts passiert. Und dann hat man gemerkt, in dieser Gruppe gibt es unterschiedliche Auffassungen. Der Prinz, der gesagt hat, wir müssen uns hier noch ein bisschen konsolidieren. Wir sind noch nicht so weit. Und auf der anderen Seite so die Jungs aus dem Militär, die am liebsten irgendwie heute als morgen oder früher heute als morgen putschen wollten.
Man hat ja auch immer wieder können lesen von Verbindungen nach Russland. Was ist da dran?
Ja, zumindest der Prinz hat eine Verbindung nach Russland. Der Prinz hat nämlich eine russische Freundin. Und die ist deutlich jünger als er. Und während der Observierung haben die Sicherheitsbehörden festgestellt, dass diese Freundin das russische Konsulat in Leipzig besucht hat. Und dass es einige Monate später, nämlich offensichtlich im Sommer zum russischen Nationalfeiertag, diese Freundin und der Prinz gemeinsam auf eine Festivität in diesem Konsulat eingeladen waren. Und ob es da Gespräche gegeben hat nach dem Motto, würdet ihr uns anerkennen, das ist bislang nicht bekannt. Was man so ein bisschen hört, ist, dass offensichtlich man in Russland skeptisch war, was diesen Prinz betrifft und offensichtlich ihn doch nicht unterstützen wollte.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Reichsbürger irgendwie sichtbar werden. Auch bei dem Angriff auf den Bundestag, wo ja vor allem aus der Corona-Skeptiker-Szene gekommen ist, sind ja zum Teil schon Leute aus dieser Szene präsent gewesen. Es gibt ja immer wieder Berichte zu denen. Warum hat man die so lange gewähren? Warum passiert erst jetzt etwas?
Naja, das kann man eigentlich nicht sagen. Gegen die Reichsbürgerszene sind deutsche Behörden immer wieder vorgegangen. Und auch in deutschen Sicherheitsbehörden war durchaus das Gewaltpotenzial bekannt. Und es hat immer wieder Razzien gegeben in dieser Szene. Es hat immer wieder Waffenfunde gegeben in dieser Szene. Also es ist nicht so, dass die jetzt aus heiterem Himmel kamen und dass man die nicht auf dem Radar gehabt hat. Man hat ja auch durchaus schon das eine oder andere verhindert. Wie gesagt, es gab diese Gruppe, die vorhatte, den Gesundheitsminister zu entführen. Da waren eigentlich die deutschen Organe relativ wachsam.
Und trotzdem sind die irgendwie durchgeschlüpft.
Naja, man hatte sie eigentlich seit 1,5 Jahren auf dem Radar. Und man hat sie sehr engmaschig überwacht. Man hat sehr engmaschig deren Aktivitäten verfolgt. Und man hatte jetzt halt gewartet, weil man immer gemerkt hat, die Gruppe wird immer größer. Und da ist es sinnvoll, nicht irgendwie am Anfang reinzugehen, sondern zu warten und zu gucken, wie sie entwickelt sich das Ganze. Und jetzt haben die Behörden offensichtlich einen Zeitpunkt gesehen, wo die Gefahr größer wurde, dass tatsächlich es dort zu einer Gewaltanwendung hätte kommen können. Und da hat man dann tatsächlich zugeschlagen.
Aber du hast vorhin gesagt, die Gefahr, die ist ja durchaus auch real gewesen, dass da auch hätte gewaltsam etwas passieren können. Wie sind jetzt die Reaktionen gewesen auf die Ereignisse in Deutschland in den letzten Tagen?
Da ist tatsächlich was passiert. Es gibt eine große Diskussion über das Thema Reichsbürger. Es gibt eine große Diskussion über die Frage, wie gut ist eigentlich der Bundestag geschützt. Es gibt eine Diskussion über die Verschärfung des Waffengesetzes in Deutschland, nach dem Motto, wie können eigentlich solche Leute, die so radikalisiert sind, Waffen besitzen. Jetzt muss man wissen, es sind im Zuge der Razzia ungefähr 90 Waffen sichergestellt worden, von der Armbrust über die Pistole bis hin zu Gewehren. Aber ein Großteil dieser Waffen war einfach legal. Das heißt, die Leute waren legale Waffenbesitzer, die hatten einen Waffenbesitzschein, waren Sportschützen oder Jäger, durften diese Waffen also besitzen. Und da liegt natürlich ein Problem, wie kann es eigentlich sein, dass Leute, die diesen Staat und sein System, sein demokratisches System ablehnen, in den Besitz einer Waffe gelangen können. Und das ist eine Diskussion, die gerade in Deutschland in der Politik geführt wird.
Eine besondere Rolle kommt ja auch der AfD zu. Wir haben ja eben vorher schon von dieser Abgeordneten geredet, die Teil war von dieser Reichsbürger- und Reichsbürgerinnen-Szene. Wie hat sich jetzt die AfD und die anderen Parteien zu dem Ganzen positioniert?
Ja, die AfD hat geschwiegen. Alle anderen Parteien haben sich natürlich sehr bestürzt gezeigt. Man muss sagen, dass innerhalb der AfD diese Frau, eine ehemalige Richterin, die sich auch neulich wieder interessanterweise, nachdem sie aus dem Parlament rausgeflogen war, wieder versucht hat, in die Richteramt zu kommen und da oder mehr oder weniger wieder eingeklagt hat, dass die besonders stark radikalisiert worden ist oder sich radikalisiert hat in den letzten 1,5 Jahren. Also es ist bislang die einzige AfD, ja, es gibt zwei Leute, die sozusagen einen AfD-Background haben. Man kann jetzt nicht sagen, dass das sozusagen ganz weit in die AfD reinstrahlt. Aber ich glaube, dass die AfD mit ihren Thesen, mit ihrer Politik natürlich sozusagen die Saat auslegt für diese radikalere Szene, die sich da an ihrem allerrechten Rand bewegt. Und gerade in Ostdeutschland wissen wir, dass die AfD dort zumindest ideologisch sehr nah an den Reichsbürgern dran ist.
Du hast am Anfang schon erwähnt, dass eben besonders in Ostdeutschland die Reichsbürger-Szene einen grösseren Zulauf gehabt hat. Wieso?
Naja, das muss man, glaube ich, in der Geschichte der ostdeutschen Bevölkerung sehen. Da gab es immer ein größeres Potenzial an, ich sag mal, Skeptikern. Das sind alle die Leute, die in der Wendezeit verloren haben, die arbeitslos geworden sind. Von daher gibt es eine relativ große Skepsis dort gegen das System. Man hat immer das Gefühl, der Westen habe ihnen dieses System übergestülpt. Sie seien die eigentlichen Verlierer dieser Wende. Und das ist natürlich ein fruchtbarer Boden. Und das zeigt auch ein bisschen, wenn man sich diese Gruppe anguckt, da ist keiner unter 50. Das heißt, es sind alle Leute, die im Prinzip in dieser DDR-Zeit noch irgendwo geprägt worden sind und die letztlich in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem neuen Zuschnitt, wie sie seit 30 Jahren existiert, nie angekommen sind.
Jetzt hat es ja über die Razzia gegeben, viel Festnahmen. Es gibt eine politische Diskussion darüber, wie man das Waffenrecht besser gestalten kann, den Bundestag besser schützen. Kann man denn jetzt sagen, die Gefahr, die ist quasi bannt durch die Reichsbürger?
Na, durch die Reichsbürger, die Gefahr ist sicherlich noch nicht gebannt. Ich glaube, dadurch, dass diese Gruppe so divers ist und sich ja nicht irgendwie einordnen lässt und es ja keine Mitgliederausweise gibt, die da verteilt werden, weiß man natürlich nicht, was da schlummert. Also man weiß nicht genau, wie viel möglicherweise brave Bürger es gibt, die sich radikalisieren in den nächsten 1-2 Jahren, wie viele Leute letztlich damit sympathisieren und sich nach so einer Sache radikalisieren. Das sind ja auch immer Erfahrungen, die man gemacht hat, zum Beispiel mit der RAF in den 70er Jahren. Jede Aktion gegen die RAF hat dazu geführt, dass es neue Sympathisanten gab. Solche Effekte können wir hier womöglich auch haben. Das wird man sehen müssen. Aber ich glaube, dass die deutschen Sicherheitsbehörden da ein sehr genaues Auge drauf haben, wie sich diese Szene entwickeln wird. Also man kann deutschen Sicherheitsbehörden eine Menge vorwerfen, aber ich glaube, in dem Fall haben sie ausnahmsweise mal alles richtig gemacht.
Unter anderem ist ja eben auch der Prinz Reuss festgenommen worden. Wie einfach wird es jetzt eigentlich sein, gegen ihn juristisch vorzugehen? Weil er selber, er glaubt ja nicht an rechtsstaatliche Institutionen von Deutschland.
Ja, das wird eine spannende Frage. Also erstmal hat er sich dem deutschen Rechtsstaat beugen müssen, weil er sitzt in Untersuchungshaft. Wie dann mal seine Verteidigung vor Gericht aussehen wird und wie seine Strategie dann aussehen wird, das sehen wir dann.
Es wird euch sicher auch noch weiter beschäftigen, das Thema. Danke vielmals, Jörg Schmidt, für die Eindrücke und Einordnungen.
Gern geschehen.
Alles rund um die Reichsbürger-Razzia, das kann man natürlich noch nachlesen bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch noch Beiträge dazu. Unter anderem auch einen Beitrag, der zeigt, wie die ganze Reichsbürger-Szene auch mit der Schweiz verbunden ist und wie sie auch Bezug hat zum Fall Nathalie, wo wir vor wenigen Wochen einen Podcast darüber gemacht haben. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr noch kein Abo habt vom Dagi oder von einem anderen Tamedia-Titel, dann könnt ihr das trotzdem gratis lesen. Und zwar könnt ihr den Dagi 3 Monate gratis testen mit dem Gucci-Code «Apropos» mit grossem A. Den kann man eingeben auf der Seite tagiabo.ch. Und dann kann man natürlich auch all diese Artikel dann gratis lesen. Und das war es für heute mit dem Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.